Einschlafen mit Wikipedia. Ich bin Tillmann und das ist dein Podcast zum Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Amazonas. Der Amazonas stellt einen gewaltigen Strom im nördlichen Teil Südamerikas dar, der durch seine schiere Größe und ökologische Bedeutung besticht. Etwa 300 Kilometer südlich der Äquatorlinie durchquert er das weite Amazonasbecken von Westen nach Osten. Dieses Becken wird im Westen von den imposanten Bergketten der Anden eingerahmt und ist fast vollständig von dichtem tropischen Regenwald bedeckt, der heute als ein kritisches Kippelement für das gesamte globale Klimasystem gilt. Auf seinem langen Weg zum Atlantischen Ozean berührt der Fluss die südliche Grenze Kolumbiens und fließt durch die brasilianischen Bundesstaaten Amazonas und Pará. Mit einer Wasserführung von etwa 206.000 Kubikmetern pro Sekunde gilt er als der wasserreichste Fluss der gesamten Erde. Seine Wassermengen sind so enorm, dass er an der Mündung mehr Wasser führt als die 7 nächstkleineren Flüsse zusammengenommen. Im Vergleich führt er etwa 70 Mal so viel Wasser wie der Rhein. Zum Vergleich liegen andere große Ströme wie der Kongo bei 40.000, der Yangtze bei 32.000 oder der Orinoco bei etwa 35.000 Kubikmetern pro Sekunde weit hinter ihm zurück. Seinen Namen führt der Strom offiziell erst ab dem Zusammenfluss von Marañón und Ucayali in Peru, wobei er in Brasilien oberhalb von Manaus als Rio Solimões bekannt ist. Trotz seiner gewaltigen Breite von oft mehreren Kilometern bleibt die Wasserführung relativ ausgeglichen, da die verschiedenen Nebenflüsse ihre Hochwasserphasen zu unterschiedlichen Zeiten in den Hauptstrom leiten. Dennoch können die angrenzenden Waldgebiete bei Überschwemmungen auf einer Breite von bis zu 60 Kilometern unter Wasser stehen, bevor der Fluss in zwei Hauptarmen das fast 200 Kilometer breite Mündungsdelta erreicht. Länge. Die wissenschaftliche Diskussion über die exakte Gesamtlänge des Amazonas und die damit verbundene Frage, ob er als der längste Fluss der Erde gelten kann, wird bereits seit den 1950er Jahren sehr intensiv geführt. Oft steht er dabei in einem direkten Vergleich mit dem Nil, dessen Gesamtlänge in einem ähnlichen Bereich liegt. Die Ergebnisse der Messungen hängen dabei maßgeblich vom gewählten Startpunkt und dem genauen Messweg ab. In vielen etablierten Nachschlagewerken der 1970er Jahre wurde eine Länge von rund 6.400 Kilometern angegeben, was lange Zeit als wissenschaftlicher Standard galt. Im Jahr 2007 veröffentlichten Forscher des brasilianischen Raumforschungsinstituts jedoch neue Daten, die auf der Auswertung hochauflösender Satellitenbilder basierten. Diese Berechnungen ergaben eine deutlich höhere Länge von 6.992 Kilometern. Obwohl dieser Wert in Fachkreisen umstritten blieb, weckte er ein großes mediales Interesse und wird seither auch in bedeutenden Werken wie der Encyclopædia Britannica zitiert. Es gab bereits früher Schätzungen, die bei Anwendung ähnlicher Kriterien sogar die Schwelle von 7.000 Kilometern überschritten. Das brasilianische Institut führte im Rahmen dieser Untersuchungen auch eine neue Vermessung des Nils durch und kam zu dem Ergebnis, dass der Amazonas etwa 140 Kilometer länger sei als sein afrikanisches Gegenstück. Chinesische Wissenschaftler widersprachen dieser Darstellung in einer Studie aus dem Jahr 2009, in der sie durch die Wahl eines anderen Quellflusses für den Nil eine Länge von 7.088 Kilometern und für den Amazonas lediglich 6.575 Kilometer ermittelten. Fachleute betrachten das Rennen um den Titel des längsten Flusses daher weiterhin als ein offenes Thema. Bis in die 1930er Jahre wurde die Messstrecke meist über den wasserreicheren, aber kürzeren Quellfluss Marañón definiert. Heute wird der längste Strang jedoch über das Quellgebiet des Ucayali gemessen. Kartografische Untersuchungen aus dem Jahr 1969 ergaben über diesen Weg eine Fließstrecke von 6.448 Kilometern. In den 1980er Jahren wurde ein offizieller Mittelwert von etwa 6.788 Kilometern verwendet, der die verschiedenen Fließwege im waldläufigen Mündungsgebiet berücksichtigte. Die neueren Messungen von 2007 basieren auf einer entfernt liegenden Quelle in der peruanischen Region Arequipa, die bereits 1996 identifiziert wurde. Ein wesentlicher Punkt der hohen Längenangaben liegt in der Wahl des Abflussweges im Mündungsdelta. Anstatt dem direkten Hauptweg zum Atlantik zu folgen, bezieht die brasilianische Messmethode die Tidekanäle südlich der Insel Marajo und die anschließenden Meeresbuchten mit ein. Dieser Weg führt am Rio Pará und an der Mündung des Tocantins vorbei, bis er schließlich im offenen Ozean endet. Da diese komplexen Wasserwege als ein zusammenhängendes Gesamtsystem betrachtet werden, ergibt sich die deutlich größere Gesamtlänge des Flusssystems, auch wenn der eigentliche Stromabschnitt, der den Namen Amazonas trägt, erheblich kürzer ist. Name. Betrachtet man die Geschichte der Namensgebung dieses gewaltigen Stroms, so zeigt sich eine Vielzahl an Bezeichnungen, die im Laufe der Jahrhunderte von verschiedenen Kulturen und Entdeckern verwendet wurden. Ursprünglich verfügte der Fluss über keine einheitliche Benennung, da die indigenen Anwohner an seinen Ufern jeweils eigene Begriffe für die Abschnitte nutzten, in denen sie lebten. Ein Überbleibsel dieser ursprünglichen Vielfalt findet sich in der portugiesischen Bezeichnung Solimões wieder, die noch heute für den brasilianischen Oberlauf bis zur Einmündung des Rio Negro verwendet wird. Als der spanische Entdecker Vicente Yáñez Pinzón als erster Europäer die Mündung erkundete, nannte er den Strom Rio Santa María de la Mar Dulce, was übersetzt Süßwassermeer bedeutet. Diese Wahl rührte daher, dass man weit draußen auf dem offenen Meer auf frisches Süßwasser stieß, das die salzigen Fluten des Ozeans verdrängt hatte. In späteren Aufzeichnungen ab dem Jahr 1502 war der Fluss bei den Portugiesen als Rio Grande bekannt, eine Bezeichnung für einen großen Fluss, die damals auch für andere Gewässer in Brasilien verwendet wurde. Die Spanier nutzten ab dem Jahr 1513 den Namen Rio Marañón, wobei die Herkunft dieses Begriffs nicht eindeutig geklärt ist. Es wird vermutet, dass der Name entweder aus einer indigenen Sprache stammt oder sich vom spanischen Wort Maraña ableitet, das so viel wie Gewirr oder Durcheinander bedeutet und auf die unübersichtlichen, vielfach verzweigten Wasserläufe hindeuten könnte. Dieser Name war lange Zeit in der spanischsprachigen Geographie vorherrschend und blieb im Namen des nördlichen Quellflusses sowie der peruanischen Provinz Marañón erhalten. Auch im Namen des brasilianischen Bundesstaates Maranhão findet sich dieser Ursprung vermutlich wieder. Ebenso könnte die Bezeichnung der großen Mündungsinsel Marajo auf dieselbe sprachliche Wurzel zurückführen. Die Entstehung des heutigen Namens Amazonas ist eng mit der abenteuerlichen Reise des Francisco de Orellana verknüpft. Im Jahr 1540 brach er von Ecuador aus auf und erreichte im Januar 1542 den Hauptstrom, den er als erster Europäer bis zur Mündung befuhr. Gaspar de Carvajal, ein Dominikaner und Chronist der Expedition, hielt die Erlebnisse in einem Tagebuch fest. Er berichtete von einer denkwürdigen Begegnung im Juni 1542 mit sehr hellhäutigen und großgewachsenen Frauen. Diese Frauen trugen ihr langes Haar geflochten und kunstvoll um den Kopf gewickelt und wurden als sehr kräftig und stämmig beschrieben. Sie kämpften mit Bögen und Pfeilen so entschlossen und wild wie 10 Männer und traten an der Spitze der indigenen Krieger wie Anführer auf. Nach der Gefangennahme und Befragung eines Einheimischen, der von den Lebensgewohnheiten dieser Frauen berichtete, entschied sich Orellana dazu, den Fluss Strom der Amazonen zu nennen. Diese Erzählung entsprach den damaligen Vorstellungen der Europäer, die in Amerika außergewöhnliche Wesen und mythologische Kreaturen vermuteten. Die Geschichte verbreitete sich rasch unter Entdeckern und Seeleuten. Der Chronist Gonzalo Fernández de Oviedo überlieferte sie bereits wenige Jahre später, wobei er betonte, dass der Name eher im übertragenen Sinne zu verstehen sei. Später trugen auch Persönlichkeiten wie Walter Raleigh und Richard Hakluyt zur Bekanntheit dieser Legende bei. Eine andere wissenschaftliche Hypothese vermutet den Ursprung des Namens im indigenen Wort Amazona. Dieses Wort bedeutet Schiffezerstörer und wurde von einigen Völkern verwendet, um die gefährlichen Gezeitenwellen im Unterlauf des Flusses zu beschreiben. Im deutschen Sprachraum festigte sich die Bezeichnung Amazonas endgültig im 19. Jahrhundert. Zuvor waren über lange Zeit die Begriffe Amazonenfluss oder Amazonenstrom geläufig. Heute ist der Name fest in der regionalen Geografie verankert und gab dem gesamten Amazonasbecken sowie mehreren Verwaltungseinheiten in Brasilien, Kolumbien, Venezuela und Peru ihren Namen. Auch der Begriff Amazonien, der den riesigen tropischen Regenwald Südamerikas beschreibt, leitet sich direkt von diesem mächtigen Strom ab. Die Faszination für den Ursprung dieses Namens hält bis heute an, da er sowohl mythologische als auch geografische Aspekte in sich vereint und die wechselvolle Geschichte der Erforschung widerspiegelt. Verlauf: Von den hohen Andenketten Perus aus fließt der Strom über tausende Kilometer nach Osten durch das tropische Tiefland Brasiliens, bis er schließlich in einem gewaltigen Mündungsgebiet den Atlantischen Ozean erreicht. Quellflüsse: Die beiden bedeutenden Quellflüsse, die den Grundstein für den Amazonas legen, haben ihren Ursprung in den peruanischen Anden. Der nördliche Arm wird als Marañón bezeichnet und hat eine Länge von etwa 1600 Kilometern. Aufgrund seiner enormen Wassermenge gilt er aus hydrologischer Sicht als der Hauptquellfluss. Sein Ursprung wurde im Jahr 1909 durch Wilhelm Sievers in drei flachen Seen oberhalb des Lago Laricocha festgelegt. Gelegentlich wurde in der Geschichte auch der Rio Huallaga als Quellfluss genannt, da er für die Schifffahrt eine größere Bedeutung besitzt als der Marañón selbst. Der südliche Quellfluss trägt den Namen Ucayali und ist mit einer Länge von etwa 2670 Kilometern deutlich länger als der nördliche Arm. Seit den späten 1960er Jahren rückte sein Quellgebiet verstärkt in den Fokus der Forschung. Ab dem Jahr 1971 wurde die mündungsfernste Quelle in der Caruasanta-Schlucht am Nordhang des Gletschermassivs Nevado Mismi vermutet. Dieser Ort liegt in der Region zwischen Cusco und Arequipa, weit im Süden Perus. Der dort entspringende Bach fließt in den Rio Apurimac, der in den 1970er Jahren offiziell als Quellfluss anerkannt wurde. Diese Annahme wurde später durch Daten der NASA und Messungen der National Geographic Society bestätigt. Im Jahr 2007 untersuchte eine Forschungsexpedition aus brasilianischen und peruanischen Experten die Apachata-Schlucht am benachbarten Berg Nevado Queuissa. Dabei stellte sich heraus, dass der dort entspringende Bach das ganze Jahr über Wasser führt und etwa 10 Kilometer länger ist als die bisherige Quelle in der Caruasanta-Schlucht. Seit September 2011 wird dieser Ort offiziell als die am weitesten entfernte Quelle des Amazonas anerkannt und ist durch eine Markierungstafel der Geografischen Gesellschaft von Lima gekennzeichnet. Die kleinen Quellbäche vereinen sich zum Yoquetá, der nach einer kurzen Fließstrecke in den Rio Orneos mündet und schließlich in den Apurimac übergeht. Dieser setzt sich als Rio Ene und später als Rio Tambo fort, bevor er in den Unterlauf des Ucayali fließt. Oberhalb der Stadt Iquitos trifft der Ucayali schließlich auf den Marañón, wodurch der eigentliche Amazonas entsteht, der auf brasilianischem Gebiet zunächst als Rio Solimões bekannt ist. Eine weitere Studie aus dem Jahr 2014 warf die Frage nach der Quelle erneut auf, indem sie den Rio Mantaro als noch weiter entfernte Wasserquelle identifizierte. Dieser Fluss entspringt in der Nähe des Lago Ronin und liegt nach diesen Berechnungen etwa 75 bis 92 Kilometer weiter von der Mündung entfernt als die Quelle am Nevado Mismi. Allerdings führt der Mantaro im Gegensatz zum Apurimac kein kontinuierliches Wasser über das gesamte Jahr hinweg, weshalb die wissenschaftliche Einordnung dieses Fundes in der Fachwelt weiterhin diskutiert wird. Amazonas und Solimões. Inmitten des peruanischen Amazonastieflandes liegt die erste große Stadt am Fluss, die den Namen Iquitos trägt. Sobald der Strom die Grenze zwischen Peru und Brasilien überquert hat, wird er bis zur Einmündung des Rio Negro bei der Stadt Manaus als Rio Solimões bezeichnet. Manaus selbst war in der Zeit zwischen 1870 und 1910 ein weltweites Zentrum der Kautschukgewinnung, was sich noch heute im historischen Stadtbild widerspiegelt. Hinter Manaus fließen dem Strom mit dem Rio Negro und dem Rio Madeira die beiden größten Nebenflüsse der Welt zu. Hier erreicht der Amazonas eine Breite von 4 bis 10 Kilometern und wird von einem weiten Saum aus Schwemmland begleitet. Diese Flächen können oft nur auf den erhöhten Uferwellen besiedelt werden. Das restliche Tiefland besteht aus festem Hügelland, der sogenannten Terra Firme. Bei der Stadt Obidos rückt dieses feste Land so nah an den Strom heran, dass eine markante Engstelle von nur knapp 1700 Metern Breite entsteht. Während sedimentreiche Flüsse aus den Anden ihre Betten durch Ablagerung stabilisiert haben, wurden sedimentarme Nebenflüsse oft angestaut und bilden heute große seeartige Aufweitungen an ihren Mündungen. Mündungsgebiet. An seinem Ende bildet der Amazonas ein gewaltiges Delta aus, das durch die weiten Estuare der Hauptarme geprägt ist. Die beiden größten Abflusswege sind der Kanal Norte, durch den etwa 40% der Wassermassen fließen, und der Kanal Sul, der rund 56% des Wassers führt. Die gewaltigen Sedimentablagerungen dieses Systems erstrecken sich weit in den Ozean hinein und ziehen sich am Kontinentalhang in die Tiefe. Südlich dieser Hauptarme liegt ein weit verzweigtes Buchtensystem, zu dem auch der Rio Pará gehört. Hier münden der Rio Tocantins und weitere Flüsse in den Atlantik. Früher floss auch ein südlicher Mündungsarm des Amazonas direkt in dieses System, doch heute ist dieser Weg durch abgelagertes Sediment weitgehend versperrt. Es gibt jedoch weiterhin natürliche Kanäle, die durch die Gezeiten offen gehalten werden und einen kleinen Teil des Amazonaswassers in den Rio Pará leiten. Durch diese Wasserwege wird die große Insel Marajo vom Festland getrennt. Wasserführung und Sedimentfracht. Jedes Jahr transportiert der Amazonas im Durchschnitt unglaubliche 206.000 Kubikmeter Wasser pro Sekunde in den Atlantik, was etwa 17% des weltweiten Süßwasserzuflusses in die Ozeane ausmacht. Die Kraft der Gezeiten aus dem Meer macht sich dabei noch in einer Entfernung von rund 800 Kilometern bemerkbar und reicht bis zur Stadt Obidos hinauf. An dieser Stelle ist der Fluss fast 90 Meter tief und verengt sich auf eine Breite von etwa 2 Kilometern. Zusammen mit dem Wasser werden enorme Mengen an Sedimenten befördert. Jährlich passieren etwa 1,2 Milliarden Tonnen Gesteinsmaterial und Schwebstoffe die Stadt Obidos. Während 3/4 dieser Fracht den offenen Ozean erreichen, lagert sich der Rest auf den letzten 800 Kilometern des Flusslaufs ab. Bifurkationen und Gewässer wechselnder Fließrichtung. Das westliche Tiefland ist Teil einer Senke, die direkt östlich der Anden liegt und durch extrem geringe Höhenunterschiede geprägt ist. Da das Gelände so flach ist, kommt es an den Rändern des Einzuggebiets zu seltenen Flussbifurkationen, bei denen Wasser in zwei verschiedene Flusssysteme abfließt. Im Norden besteht eine solche Verbindung über dem Brazo Caciquiare zum Orinoco, während im Süden eine Verbindung zum Einzugsgebiet des Rio Paraguay existiert. Aufgrund des minimalen Gefälles von nur 30 Metern auf den letzten 800 Kilometern sind viele Unterläufe der Nebenflüsse durch natürliche Kanäle miteinander vernetzt. Je nach dem aktuellen Wasserstand der beteiligten Flüsse kann sich die Fließrichtung in diesen Kanälen sogar umkehren. Ein bekanntes Beispiel hierfür sind die Gezeitenkanäle bei der Stadt Breves, die die Insel Marajo vom Kontinent trennen. Diese Wege sind tief genug für große Ozeanschiffe und bilden eine wichtige Verkehrsroute zum Hafen von Belém. Marine Einflüsse. Unterhalb der Engstelle bei Obidos macht sich der Einfluss von Ebbe und Flut deutlich bemerkbar, obwohl es in den großen Stromrinnen kaum zu einer Vermischung mit Salzwasser kommt. Die gewaltigen Süßwassermassen des Flusses sind so stark, dass sie die salzige Meeresoberfläche bis zu 100 Kilometer weit in den Ozean hinausdrängen. Ein besonderes Naturschauspiel ist die Pororoca, eine bis zu 4 Meter hohe Gezeitenwelle, die bei einsetzender Flut vom Atlantik aus den Fluss hinaufrollt. Ihr Name stammt aus der Sprache der Tupi und bedeutet übersetzt großer, zerstörerischer Lärm. Dieses Phänomen tritt vor allem bei Springfluten um die Zeit des Neumonds oder Vollmonds auf, wenn der Wasserstand des Flusses besonders niedrig ist. Während die Anwohner die enorme Zerstörungskraft der Welle fürchten, die noch kilometerweit im Landesinneren zu spüren ist, lockt sie Surfer aus der ganzen Welt an, die auf der langen Welle flussaufwärts reiten wollen. Gewässerfarben. Die markante, hellbraune Farbe des Amazonas wird durch die riesigen Mengen an Sedimenten verursacht, die vor allem aus den Quellflüssen in den Anden stammen. Der Madeira, der Ucayali und der Marañón tragen den Großteil dieser Schwebstoffe bei und werden deshalb als Weißwasserflüsse bezeichnet. Im Gegensatz dazu gibt es Nebenflüsse wie den Rio Tabachos oder den Rio Xingu, die aus kristallinen Gebieten kommen. Sie führen kaum Sedimente mit sich und werden als Klarwasserflüsse charakterisiert. Eine dritte Gruppe bildet die Schwarzwasserflüsse, zu denen der Rio Negro gehört. Ihr Wasser ist durch gelöste Huminsäuren dunkelbraun gefärbt, wirkt aber dennoch durchsichtig. An den Stellen, an denen diese unterschiedlich gefärbten Wassermassen aufeinandertreffen, entstehen eindrucksvolle Farbkontraste, die oft über viele Kilometer hinweg sichtbar bleiben, bevor sich das Wasser vermischt. Entstehung. In der fernen geologischen Vergangenheit, noch vor dem Auseinanderbrechen des Superkontinents Gondwana, floss der Vorläufer des Amazonas in die entgegengesetzte Richtung. Dieser Ur-Amazonas mündete damals im Westen in den Pazifischen Ozean. Einige Theorien vermuten sogar, dass seine Quellen vor über 130 Millionen Jahren mitten im heutigen Afrika lagen, was ihm eine hypothetische Gesamtlänge von etwa 14.000 Kilometern verliehen hätte. Als Gondwana zerbrach und die südamerikanische Platte nach Westen driftete, änderte sich die gesamte Geografie des Kontinents. Durch das Aufschieben der südamerikanischen Platte auf die pazifische Platte falteten sich im Westen die Anden auf. Dieses neue Gebirge blockierte den Abfluss nach Westen, sodass sich die Fließrichtung des Stroms vor etwa 10 bis 15 Millionen Jahren umkehrte. Zunächst bildeten sich im Inneren des Beckens riesige Binnenseen, da eine Hebung im Zentrum den direkten Weg nach Osten noch versperrte. Erst als die Seen vor rund 5 Millionen Jahren einen Durchbruch zum Atlantik fanden, konnte sich das heutige Flusssystem entwickeln. Diese bewegte Entstehungsgeschichte erklärt auch eine geografische Besonderheit. Die Flussniederung wird zur Mündung hin schmaler, was für große Ströme ungewöhnlich ist. Zudem finden sich weit im Landesinneren Tiere, die ursprünglich aus dem Meer stammen, wie Rochen, Delfine und sogar Haie. Diese Meeresbewohner wurden vermutlich vom Pazifik abgeschnitten oder passten sich an das Süßwasser an, als der Fluss seinen Weg zum Atlantik fand. Flora und Fauna. Die biologische Vielfalt im Flusssystem des Amazonas ist nahezu unerschöpflich, wobei allein über 1500 verschiedene Fischarten wissenschaftlich dokumentiert sind. Diese Vielfalt zeigt sich auch in der regionalen Küche, wo Speisefische wie der Tambaqui, der Tucunaré oder der riesige Pirarucu eine zentrale Rolle spielen. Neben den bekannten Piranhas leben hier auch der urzeitlich wirkende Tamuata. Zu den am stärksten bedrohten Arten gehören der Amazonas-Manatee und der charakteristische rosafarbene Flussdelfin. Ein faszinierendes Phänomen sind die grünen schwimmenden Inseln, die aus losgerissenen Wasserpflanzen, Gras und verhakten Bäumen bestehen. Diese Inseln können eine Länge von über 100 Metern erreichen und bilden mitten im Fluss ein eigenes wanderndes Biotop. Eine botanische Besonderheit stellen zudem die Teufelsgärten dar, bei denen es sich um natürliche Monokulturen bestimmter Rötegewächse handelt.
Das war Einschlafen mit Wikipedia, dein Podcast zum Einschlafen.